Ich habe die Predigt heute früh schon in Zwoda gehalten und die ersten Seiten dort vergessen. Mal gucken, wie es wird. Macht gar nichts. Wenn ich dann den Bibeltext lese, beten wir auch nochmal fürs Verständnis. Ich möchte euch gerne ein bisschen hinleiten in dieses Thema. Gott, was willst du? Vielleicht habt ihr es heute auch schon mal gedacht. Und zwar gedacht, ich will nicht. Vielleicht habt ihr es sogar ausgesprochen. Vielleicht auch nur in Gedanken, ich will nicht. Es ist ja so, man kann leidenschaftlich als Mensch etwas wollen und man kann als Mensch leidenschaftlich etwas nicht wollen. Und mit dem Wollen ist es so eine Sache, ne? Es gibt verschiedene theoretische Ansätze, einen Willen zu lenken. Ich möchte euch mal einen theoretischen Ansatz zeigen. Dieser Plan hängt bei uns in der Küche. Dieser theoretische Plan. Ne? Ihr seht links die Namen, Kurt, Fritz, Hans, dann werden die Namen undeutlich, Isa, Käthe. Und dann gibt es für jeden Tag sozusagen die Aufgaben, die zu erledigen sind. Das heißt bei uns Zuhauseaufgaben. Also es gibt ja die Hausaufgaben und dann gibt es die Zuhauseaufgaben, die dazukommen. Ne, in jedem guten Erziehungsbuch kann man solche Dinge lesen und dann kommt das praktische Leben. So, wie geht der Mensch mit sowas um? Wenn die Eltern mal dran denken und fragen, habt ihr das schon gemacht? Dann kommt manchmal die Antwort ja und ganz oft auch gerade bei den jüngeren Semestern unserer Kinder einfach die Bemerkung, ich will nicht. Ich will nicht. Dann gibt es noch andere Dinge, wie man damit umgehen kann. Man kann zum Beispiel Aufgaben delegieren an andere oder man kann Aufgaben verkaufen. Die gängigste Lösung ist die, man wischt einfach seinen Namen weg. Ne? Also das sind alles so Wege, wie mit theoretischen Plänen umgegangen wird und man erkennt dabei, hier will jemand nicht. Ich habe mir die letzten Monate ganz viel Gedanken gemacht und wisst ihr, gerade die letzten Wochen sind mir etliche Menschen begegnet im Gespräch, wo die innerste Frage ist, was kann ich denn wollen? Wie komme ich denn wirklich auch zu guten Entscheidungen? Wie ist denn das mit meinem Willen? Von was wird denn da geprägt? Welche Kräfte gibt es da? Und dann steht natürlich auch die Frage nach dem Willen Gottes im Raum. Was will denn der eigentlich für mich? Und das ist ein ganz, ganz spannender Ansatz und eine ganz, ganz spannende Frage. Und deswegen habe ich schon es ist schon ein paar Monate her, mir die Frage gestellt, das sollte mal ein paar Verkündigungen sein, der Wille Gottes. Was will Gott? Und ich frage mich oft, Gott, was willst du? Und wenn ihr mal die Bibel lest, dann werdet ihr merken, der Wille Gottes ist gar nicht so kompliziert. Gott will eigentlich eine Zuneigung zu uns. Das will er. Er will uns hineinnehmen in seine Barmherzigkeit. Er hat ein ganz großes Ja zur Menschheit und zur Schöpfung. Also im Grunde, Gott will uns. Und die Menschen, die heute nicht hier sind, die will er auch. Dallas Willard hat mal einen ganz tollen Satz geschrieben, auch dann in Verbindung zu dem Willen Gottes mit dem Willen des Menschen. Da schreibt er, der stärkste menschliche Wille ist der, der sich dem Willen Gottes unterstellt hat und dementsprechend handelt. Also dein Wille wird dann stark, wenn du dann noch fragst, Gott, was willst du? Und da heraus deine Antworten und deine Lebensentscheidungen triffst. Das wären ungefähr 3 Predigten. Heute geht es um den Schöpferwille Gottes. Es geht das nächste Mal um den Heilswillen Gottes. Und dann geht es darum, wie unser Wille mit Gottes Willen sozusagen kooperiert. Und wie Gottes Wille mein Wille werden kann. Also heute der Schöpferwille Gottes. Der Schöpferwille Gottes. Und da gibt es in Offenbarung 4 einen Vers, da gehen die Ältesten vor dem Thron Gottes auf die Knie. Johannes hat die Vision vom Thron Gottes und dann wird vor dem Thron angebetet. Und dann gibt es diesen Vers, Herr unser Gott, können wir mit einblenden, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren und wurden sie geschaffen. Also Gott will Schöpfung, unbedingt. Gott will, dass Leben ist, dass Leben mehr wird, dass Leben sich entwickelt. Bevor wir einen Text aus dem ersten Mosebuch lesen, eine Vorbemerkung. Wisst ihr, in unserer Kultur, in unserer Art zu denken, ist Wille oft ein Statement. Oder man könnte auch sagen, eine Bekundung. Ich mache das an einem Beispiel deutlich. Wir haben als Familie in Abend Zeit und die Frage ist, was machen wir? Und dann kommen wir gemeinsam zu dem Entschluss, wir könnten was Schickes essen, machen wir uns Burger selber, ne, da sind die Kinder voll heiß drauf, und dann machen wir noch ein Spiel oder wir gucken noch einen Film. Und wenn dann die Frage gestellt wird, wollen wir das? Dann schreien alle ja, ja, wir wollen das. Und dann kommen die nächsten Fragen, okay, wer schneidet die Gurke? Wer räumt nebenbei den Geschirrspüler aus? Wer bringt das Altglas noch runter, dass es in der Küche auch ein bisschen schön aussieht? Sofort ist der Wille gedämpft. Weil der Wille im Denken ein Statement ist und keine Handlung. Und das Verrückte ist, dass im hebräischen Denken, wenn es praktisch im Alten Testament heißt, Gott will, dann stellt er sich nicht hin und sagt, das will ich aber. Nee, wenn Gott sagt, ich will, dann handelt er auch. Also Wille ist eigentlich Handlung. Und es kann echt eine Lebensaufgabe sein, die nächste Generation hin zu einem hebräischen Denken zu führen. Dass Wille nicht nur ein Statement ist, sondern eine Wirkung. Schauen wir uns das mal an, was Gott will, und schauen wir uns das mal an, was er wirkt. Wir lesen die Erschaffung des Menschen. 1. Mose 1, ab Vers 26. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde, macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögel unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. So wurde vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Gott, wir bitten dich, dass du einfach diese Worte jetzt in uns in eine Wirkung entfaltest, dass du uns aufbaust, dass du uns begegnest und dass sie Relevanz für unser Leben bekommen. Danke, dass du sprichst. Amen. Vier Sätze zu diesem Text. Vier Sätze. Und diese vier Sätze sollen eine Orientierung sein für unseren Glauben und für unser Leben und eine Einladung. Eine Einladung dafür, dass ich erkenne, Gott, wenn du das willst, dann will ich dich auch. Erster Satz. Gott will den Menschen. Gott will dich. Wenn hier steht, lasset uns Menschen machen, dann ist das ein Ausdruck von riesengroßer Leidenschaft. Gott hat immer Leidenschaft. Und wenn wir die ersten Verse angucken in der Bibel, da hat er auch schon Leidenschaft. Da spricht nämlich Gott, da schafft er, da setzt er, da macht er, da nennt er. Er segnet die Tiere, aber hier beim Erschaffen des Menschen ist es nochmal eine andere Kategorie. Lasset uns Menschen machen. Das ist ein Jubelruf, eine Selbstaufforderung, ein Höhepunkt. Jeder Mensch, der mir begegnet, jeder Mensch ist ein Ausdruck der Leidenschaft Gottes. Jetzt könnt ihr schon mal an eure kommende Woche denken, welche Menschen euch begegnen, wo ihr sagt, könnte ich drauf verzichten? Diese Menschen, die dort euch begegnen, sind ein Ausdruck der Leidenschaft Gottes. Nachbar, Chef, Frau, meine Schwiegermutter ist heute Nachmittag gekommen. Man kann sich freuen, das ist doch was ganz Wunderbares. Ausdruck der Leidenschaft Gottes. Sie versteht meinen Humor, deswegen kann ich das machen. Ja. Leidenschaft. Wisst ihr, wenn das stimmt, dass Gott ausruft, lasset uns Menschen machen, wisst ihr, das befreit von Wertlosigkeit. Wir haben ein bisschen den Fehler gemacht in unserer Menschheitsgeschichte. Wir machen Leben wertvoll durch das, was uns gelingt. Und dann wachse ich auf in meinem Leben und dann habe ich irgendeine Prüfung und versuche, einen Autoführerschein zu machen und dann falle ich durch und dann fühlt sich das so, und dann fühlt sich das so wertlos an erstmal, so deprimierend. Dann mache ich irgendwas anderes und ich merke, die Kraft reicht nicht. Dann geht eine Beziehung kaputt. Oder es ist vielleicht sogar so, dass ich den ganzen Lebensabschnitt nicht erfolgreich beenden kann. Obwohl ich gar nicht dafür kann. Das fühlt sich immer so an, als wäre das dann wertlos. Und ich sage das mal ganz salopp. Gott würde zu diesen Dingen sagen, die dir nicht gelingen. Na und? Ich will dich. Deswegen, wichtige Botschaft, wir setzen uns für das Leben ein. Das machen wir, weil Leben wertvoll ist. Wir haben jetzt manchmal Gespräche auch am Küchentisch. Die Kinder, die in die Schule gehen, die erleben, dass Kinder auch ausgegrenzt werden in der Klasse. Kinder, die gemobbt werden und geärgert werden. Meine Botschaft ist immer die, setzt euch ein. Wir können nicht Leben der Wertlosigkeit preisgeben. Wir sollten uns einsetzen für Familien. Wir sollten uns einsetzen für Menschen, die mit ihrem Leben überfordert sind. Wir sollten uns einsetzen für Sterbende. Leben ist wertvoll. Und die vier Freunde im Markus-Evangelium, die haben diesem Leidenden und Gelähmten nicht dabei geholfen, um zu sterben, sondern die vier Freunde haben dem Gelähmten geholfen, um zu Jesus zu kommen. Jemand, der eine Verbindung zu Jesus hat, setzt sich ein fürs Leben, weil Leben wertvoll ist. Wie macht das? Wie macht es Gott? Gott schafft Beziehung und er ist Beziehung. Wenn Gott sagt, lasset uns Menschen machen, denkt man ja, Gott, was ist denn mit dir los? Redest du mit dir selber? Und dazu kann man einfach nur sagen, ja. Gott spricht mit sich selbst, Gott ist in sich Beziehung. Seit Augustin, das war 4. Jahrhundert, hat man diese Stelle als den ersten Punkt einer Trinität und einer Dreieinigkeit gesehen. Gott redet mit sich, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und in dieser Leidenschaft sagt er, wir sind Beziehung und wir möchten, dass andere dazukommen. Was machen wir? Wir machen den Menschen. Im Psalm 8 heißt es, der Mensch ist wenig niedriger gemacht als Gott selbst. Ein Bild, das uns gleich sei, in unser Bild hinein, so heißt es. Mit Gott verwoben, das ist unser Sein. So sind wir gemacht. Und jetzt kommt was ganz Geniales. Gott ist Beziehung, Gott schafft den Menschen in Beziehung zu sich. Und jetzt ist noch Folgendes, der Mensch in sich ist auch Beziehung. Gott schuf sie als Mann und Frau. Männlich und weiblich. Ich habe das mal versucht, in eine Formulierung zu kriegen. Hier steht's. Mal gucken, ob, wenn ich mal ein Buch schreibe, was ich nie glaube, schreibe ich das mit rein. Gott ist in sich Beziehung. Aus dieser Beziehung schafft er den Menschen in Beziehung zu sich. Und der Mensch ist dann wieder Beziehung in sich. Männlich und weiblich. Und wisst ihr, jetzt wissen wir eigentlich auch, was Sünde ist. Sünde ist nicht, wenn du irgendetwas falsch gemacht hast. Sünde ist, wenn du dieses Beziehungsgeflecht mit Gott nicht willst. Das ist Sünde. Das ist Trennung vom Leben, in ein Abschneiden für die Ewigkeit. Das ist der Tod. Und das wird hier wunderbar deutlich. Gott nimmt uns da hinein. Und er zeigt uns, dass er mit uns verwoben sein will. Und dann ist es natürlich genial, ne? Diese Ebenbildlichkeit, die ist für jeden Menschen gedacht. Gott schafft männlich und weiblich, aber davor steht, Gott schafft den Menschen zu seinem Bilde. Und an dieser Stelle mache ich einen kleinen Exkurs. Ein Exkurs ist, wenn man mal kurz ausschert und dann wieder zurückkommt. Ich möchte mal einen Exkurs gestalten zu unseren Idealbildern. Wir haben nämlich alle Idealbilder. Und ein Idealbild, das gerade auch ein bisschen die frommeren Gemeinden haben, ein Idealbild ist die sogenannte junge Familie. Ihr müsst mal Stellenbeschreibungen lesen, wenn Pastoren gesucht werden. Da steht meistens drin, wir möchten junge Familien erreichen. Jetzt gucke ich manchmal früh in den Spiegel und denke, gehörst du noch mit zur jungen Familie? Bist du an der Grenze schon? Also ein Idealbild. Ich kann euch gerne einladen, an unserem Leben teilzuhaben mal und dieses Idealbild junge Familie mal mitzuerleben. Ja, ihr werdet euch wundern. Wisst ihr, Gott macht es nicht. Gott hat kein Idealbild. Gott will die Menschen, die allein leben, als Single. Gott will die Menschen, die durch einen Beziehungszerbruch Schwieriges erlebt haben, die als Geschiedene leben. Gott will die Menschen, die verwitwet sind. Gott will die, die es irgendwie nie so richtig geschafft haben, gute Beziehungen aufzubauen. Gott will alle. Die Ebenbildlichkeit hängt nicht an unserem Ideal, sondern am Menschsein an sich. Und wenn Gott uns zu seinem Bilde schafft, möchte ich kurz noch ein Wort dazu sagen. Zum Bilde heißt eigentlich, Gott schafft ein Hoheitszeichen. Der Mensch ist ein Hoheitszeichen Gottes in dieser Welt. Wisst ihr, was ein Hoheitszeichen ist? Ein Hoheitszeichen ist, das stelle ich irgendwo hin und damit sagt praktisch der Herrscher, das ist meins, unter meinem Einfluss, unter meiner Macht. Und wenn die Ebenbildlichkeit dort steht, sagt es im Bilde, dass Gott sagt, ich habe den Menschen dort hingestellt und der Mensch ist an meiner Stelle dort. Durch den Menschen kann man erkennen, ich bin da. Und das Verrückte ist, dass wir Menschen das irgendwie kapiert haben, aber falsch. Weil der Mensch schafft nämlich auch Hoheitszeichen. Ich habe euch mal ein paar Hoheitszeichen mitgebracht. Ganz links ein biblisches Hoheitszeichen. Das ist das Standbild von Nebukadnezar. Das sollten alle vor die Knie gehen. Auch die Freunde von Daniel haben sie nie gemacht. In der Mitte, ich habe mal in Lenin, ne? Das ist auch ein Hoheitszeichen. Überall dort, wo der stand, war das ein Zeichen, so unter meiner Macht. Als ich mit meiner Frau vor vielen Jahren in der Ukraine war, gab es gerade einen Wettbewerb zum Thema Urlaub, es war im Sommer. Und da sollte man mit seiner Kauflandtüte, ne, sollte man an irgendeinen Ort das fotografieren, da konnte man das einschicken, da hat man einen Preis gekriegt, wenn es sehr exotisch war. Da sind wir durch ein Dorf gefahren, da stand der Lenin. Und dann haben wir gesagt, los, anhalten. Und da haben wir die Kauflandtüte bei Lenin an die Hand gehängt. Und haben ein Foto gemacht und eingeschickt. Wir haben aber keinen Preis gewonnen. Mit dem Hoheitszeichen mal noch was. Die westliche Himmelssphäre kann das auch. Wir haben das auch drauf. Ne? Rechts seht ihr die Freiheitsstatue. Das ist die römische Göttin der Freiheit. Die römische Göttin, die man anbetet. Das höchste Gut, vor der man auf die Knie geht. Wisst ihr, das Zeug ist alles tot. Gott schafft lebendige Hoheitszeichen. Ich habe euch mal noch 5 lebendige Hoheitszeichen Gottes nochmal mitgebracht. Und ihr könnt gerne euch dort ins Bild, ihr könnt euch nochmal angucken, euch umgucken. Leute, wir sind alles Hoheitszeichen Gottes. Ebenbilder in dieser Schöpfung, auf diesem Planeten. Und das ist nichts weiter als die Botschaft, Gott will dich. Punkt. Zweiter Satz. Gott will den Menschen segnen und beauftragen. Jetzt steht da die ganze Litanei, dass der Mensch praktisch keine Statue ist, sondern er ist lebendig. Er soll fruchtbar sein, sich mehren, die Erde füllen. Er soll machen und herrschen. Er soll aktiv in dieser Welt sein, sozusagen Mitschöpfer, Mitordner, der eine Ordnung hineinbringt. Das will Gott und das will er für uns. Und wisst ihr, das gibt unserem Leben auch eine Identität. Wenn wir am Leben mittun können, mitschöpfen können und ein Schöpfer und eine Schöpferin sein können. Ich sage das ganz bewusst und auch voller Leidenschaft, weil ich glaube, dass eine große Herausforderung unserer Zeit ist. Ich sage es mal ganz salopp, wir kriegen den Arsch nicht mehr hoch. Wir lassen die Dinge einfach geschehen. Es fällt uns schwer, uns Ziele zu setzen. Vor 2 Generationen hätte man das vielleicht anders sagen müssen. Hätte man sagen müssen, mach ein bisschen ruhig, langsam. Ich denke, heute muss man auch sagen, auch meiner Generation, die nach uns kommen, Mensch, nehmt das Leben in die Hand, gestaltet es. Das ist Schöpferwille Gottes. Das, was wird, wird und das, was nie wird, ist auch in Ordnung. Aber wir dürfen das und wir können das machen. Also, das steckt im Schöpferauftrag Gottes dazu. Und wenn man dann noch sieht, dass wir auch herrschen sollen, herrschen, da wären wir natürlich gerade alle ein bisschen nervös. Und wenn wir mit anderen Leuten reden würden, die würden auch nervös werden. Wie jetzt herrschen? Ist da das Ganze, was wir mit herrschen verbinden? Überhaupt nicht. Wisst ihr, wie Gott herrscht? Können wir in der Bibel lesen? Gott herrscht als Friedefürst. Und wenn wir herrschen sollen, dann sollen wir als Friedefürsten herrschen. Psalm 72, Saraja 9, Vers 9. Dort, wo wir hinkommen, gestalten wir unter Gottes Segen in seinem Frieden die Welt. Das ist Schöpferwille. Natürlich wird die Herrschaft zur Gewaltherrschaft, wenn Gott nicht mehr die erste Geige spielt und wenn er nicht mehr Dirigent ist. Es hat mich sehr beschäftigt. Wisst ihr, wie lebe ich als Vater Friedefürstlichkeit? Wie lebe ich eine Herrschaft, die den Frieden zum Ziel hat? Und die Frage können sich alle stellen, wie geht das? Und das Geniale ist ja, dass Jesus der einzige Friedefürst ist, sozusagen das Original, der Urtyp. An ihm können wir auch sehen, wie der Mensch gedacht war. Die Herrschaft ist keine Gewaltherrschaft, sondern eine Herrschaft des Friedefürsten. Und somit dürfen wir gestalten, machen. Wir dürfen schöpferisch tätig sein. Wir dürfen Ordnung schaffen. Wisst ihr, wie schön das ist, Ordnung zu schaffen? Über Jahre hinweg lagen bei uns die Fahrradhelme rum. Immer in einer anderen Ecke. Dann bin ich bei Thomas Polomski in die Garage, also unten in den Schuppen rein. Und also beim Thomas kann man lernen, ne? Muss man sagen. Habe ich mit meinen Augen geklaut. So, und dann habe ich mir was gebaut. Guckt mal. Ich habe mir ein Gestell aus Dachlatten, dass ich die Fahrradhelme aufhängen kann. Das war ein schöpferischer Akt und ein ordnender Akt. Und jetzt nochmal eine kurze Seitenbemerkung. Wenn ich sowas mal mache, die Zeit habe und es dann fertig kriege, wisst ihr, was ich dann mache? Dann will ich es allen zeigen. Die erste Woche bin ich immer mal nach 10, 15 Sekunden davor stehen geblieben, habe mir es angeguckt. Und dann ist es auch so, dass man seiner Frau dann abends sagt, wollen wir uns das nochmal gemeinsam angucken? Ja. Ihr lieben Ehefrauen, Männer sind so. Männer sind so. Aber wisst ihr, wie zufrieden man ins Bett geht, wenn man einen ordnenden, schöpferischen, ich sag mal, Akt durchlebt hat? Das war Schöpfung. Und deswegen macht es uns auch zufrieden und glücklich, wenn uns das gelingt. Dritter Satz. Gott will und schafft das sehr Gute. Wisst ihr, jetzt steht dort, Gott vollendet diese Schöpfung. Er vollendet sie und dann kommt er zu dem Ergebnis vollkommen. Sehr gut, sehr gut. Es ist auf Beziehung angelegt, es funktioniert. Wunderbar. Und wisst ihr, an dem Punkt in der Predigt, und vielleicht seid ihr dort jetzt auch, bin ich dahin gekommen, dass ich dann noch gedacht habe, ja Mensch Falk, es ist aber nicht mehr so. Es ist nicht mehr so. Und wir haben durch diese Gottestrennung, die in diese Welt hineingekommen ist, das auch wirklich verloren. Und wir erleben, dass Ordnung, dass schöpferische Kraft verloren geht. Aber wisst ihr, was wir auch erlebt haben? Und ich hoffe, dass ihr das erlebt habt und deswegen die Einladung. Wir haben erlebt, dass wir durch Jesus Christus in diese Gottesbeziehung zurückgeführt worden sind. Nicht komplett sichtbar, aber im Glauben, im Vertrauen. Und deswegen gelten diese Worte für uns, trotz aller Abstriche. Sie gelten. Es gibt einen Sieg über Tod und Teufel und es ist ein Geschenk. Und wir dürfen den Kopf heben und wir dürfen sagen, sehr gut. Ich darf ein Mann sein. Das darf ich. Ne? Die Frauen dürfen Frauen sein. Ich darf den Kopf heben und sagen, das ist sehr gut, von Gott gemacht. Und jetzt nochmal etwas zu der Bemerkung, dass das heute nicht mehr so ist. Wisst ihr, diese Texte sind entstanden in einer Welt, als die aufgeschrieben wurden. Da war die Welt genauso wie unsere. Als sie das aufgeschrieben hatten, als es zur Verschriftlichung kam, gab es genauso Trauer, Tod, Krieg, Schmerz, Krankheit. Die haben das notiert, weil die gewusst haben, da kommen wir her und das ist das Ziel für die Menschheit, dort auch hinzukommen. Deswegen eine Aufforderung, wenn es in der nächsten Woche wieder mal überhaupt nicht sehr gut läuft, durchatmen, Kopf heben. Sagen, ich bin ein Kind Gottes. Gott, das ist sehr gut. Du hast mich gemacht. Lasst uns da nie wegrutschen. Nicht, dass der Ärger und der Groll in uns gewinnt. Wenn Gott mich will, und das steht hier, dann darf ich mich wollen. Und wenn ich mich wollen darf, darf ich auch den anderen wollen. Vierter Satz. Gott will uns aus der Ruhe heraus begegnen und in die Ruhe führen. Ich weiß nicht, was ihr macht, wenn ihr etwas fertiggestellt habt, wenn etwas fertig geworden ist. Ich habe es ja schon genannt, ne? Man zeigt es gerne, vielleicht pranzt man auch ein bisschen rum, versucht natürlich nicht ganz so, aber es ist schon ein Stück so. Oder man legt los, man schafft etwas oder man fängt dann an. Wisst ihr, was Gott macht? Gott ruht. Nicht deswegen, weil Gott angestrengt ist und jetzt mal sich hinlegen muss. Nee, das ist eine Botschaft. Und diese Botschaft ist, das Erste, was ich will, ist, dass ihr mit mir in Verbindung lebt, in Ruhe. Man könnte es im Hebräischen übersetzen mit feiern. Hauptsache in Verbindung mit mir. Ist es nicht genial, dass Gott es sich leisten kann, den Menschen zu schaffen und dann kommt der erste Arbeitstag, da würde ich doch als Gott sagen, pass mal auf, da steht der Spaten, da ist das, los jetzt. Nee, der erste Arbeitstag ist der Beziehung zu Gott gewidmet. So einen genialen Gott haben wir. Und gleichzeitig ist dieser Vers mit dieser Ruhe auch ein Ziel. Gott zeigt, da will ich mit euch hin. Der Hebräerbrief schreibt von einer ewigen Ruhe, von einem Frieden mit ihm in Verbindung. Und das Schöne ist, dass seit der Auferstehung Jesu Christi wir auch wieder diesen siebten Tag haben. Da ist ein bisschen durch die Geschichte gewandert. Jetzt ist er gebunden an die Auferstehung von Jesus und das ist gut so. weil das das zentrale Ereignis ist. Im Römerbrief steht, ich bin gerecht gesprochen durch Glauben, ich habe Frieden, ich habe Ruhe mit Gott. Wir dürfen das Leben genießen, ihn anbeten. Dazu hat mich Gott geschaffen, in Ruhe zu sein. Und jetzt noch ein paar ganz wichtige Dinge. Bei Gott bist du kein Kostenfaktor. Du bist kein Problem. Du bist kein Vollzeitäquivalent. Wisst ihr, was ein Vollzeitäquivalent ist? Da teilt man Erzieher und Lehrer ein, auch Pastoren. Da geht es um eine volle Arbeitsstelle und dann guckt man, wie viele Teilzeitstellen man hat und dann wird es dann so zusammengeschichtet. Vollzeitäquivalent. Bin ich bei Gott nicht. Gott ist nicht auf meine Optimierung aus. Gott ist nicht auf meine Energieeffizienz aus. Gott ist auch nicht darauf aus, dass ich ständig nur meine Vergnügen plane mit ihm. Gott will mich einfach. Er will mich. Bei Gott spielt nicht die Rolle, was wir sein sollen, sondern nur, dass wir sind. Ein Riesengeschenk. Deswegen lebt in dieser Ruhe und in dieser Kraft und in diesem Frieden mit ihm. Er will leidenschaftlich dich. Schöpferwille. Ich möchte es zusammenfassen, diese vier Punkte. Gott will den Menschen, deswegen erkenne dieses Beziehungsgeflecht zwischen Gott und Mensch und Mensch und Mensch. Gott will den Menschen segnen und beauftragen. Ich darf als Friedefürst mit dem Friedefürsten, der Jesus Christus ist, mit ihm darf ich diese Herrschaft leben. Gott will und schafft das sehr Gute in allen Störungen, die das Leben bereithält. Hey, heb den Kopf und sieh das sehr Gute. Und viertens, Gott will uns aus der Ruhe heraus begegnen und in die Ruhe führen. Gott will in erster Linie dich, nicht deinen Nutzen. Amen.